Herzlichen Dank, Herr König. In Deutschland ist es ja so üblich, es gibt immer einen Diskussionsleiter zusätzlich zum Referenten. In Amerika ist es eigentlich so, dass der Referent das selbst macht. Ich glaube, das ist üblich.
Ich versuch's mal.
Okay.
Bitte sehr.
Vielen Dank, Herr König. Das war ein sehr aufschlussreicher Vortrag und sehr toll. Ich hätte 3,5 Fragen, alle zum Thema Kosovo. Die erste wäre das Verhältnis der UNO zu einer monarchlosen NATO, wie es im Fall des Kosovos der Fall war. Wie wird sich da, oder was ist Ihre Prognose, wie wird sich da die UNO in Zukunft verhalten? Insbesondere deshalb, weil gerade im Fall des Kosovos das Intervenieren der NATO durchaus auch zu humanitären Katastrophen beigetragen hat, sie nicht nur letztendlich beendet hat, sondern sie eben auch in der Zeit verstärkt hat. Also zwar diese halbe Frage kommt jetzt, das ist eine Frage an Sie gerichtet, eher als Grüner. Und zwar diese legendären Parteitag der Grünen. Hatten Sie es nicht für bemerkenswert, wenn sogar unverschämt, dass Herr Fischer das Wort Auschwitz in den Mund nimmt in Bezug auf die Serben, die selbst ein großes Opfer des Zweiten Weltkriegs war, zu einem Zeitpunkt, in dem es noch keine handfesten Beweise für irgendwelche Verletzungen solcher Art auf dem Kosovo gegeben. Als drittes ist in Bezug auf eine kleine Unklarheit des Mandats der UNO im Kosovo, und zwar haben wir dort darum gesprochen, we are government, und dass dieses Government an die Kosovaren oder wie es vielleicht richtig heißen müsste, an die Albaner im Kosovo übergeben soll. Aber war nicht der Konsens der Resolution 45 eher dahingehend, dass das Government im Weltrat sei, also wo das Kosovo Bestandteil Serbiens bleibt. Und dann die dritte Frage, die sich das in der Faustregel, die Sie formuliert haben, nachdem man immer offen rufen muss, um die Menschen zu finden, deren Menschenrechte beeinträchtigt sind. Wie sehr sind die Leute der UNO vor Ort in der Lage, die Perspektive zu wechseln? Gerade im Fall des Kosovos, in dem dann die einzigen Opfer selbst zu Tätern wurden, indem sie dann gerade Menschenrechtsverletzungen an den Serben in den nachfolgenden Jahren und begangen haben und diese Menschenrechtsverletzungen auch heute noch, insbesondere nach der Unabhängigkeitserklärung des Kosovos, die Serben wurden.
Danke sehr, eine Menge. Ich will versuchen, kurz darauf einzugehen. Die Responsibility to Protect funktioniert nicht nur im abstrakten Raum des Sicherheitsrates, sondern ist ja ein sehr generelles Prinzip. Dass das verletzt werden kann, heißt nicht, dass es falsch ist. Die Intervention im Kosovo begann ohne UN-Mandat. Das wurde dann sanktioniert durch das UN-Mandat und ist dann eine lange Zeit relativ gut und sicher auch zur Entwicklung und zur Stabilisierung des Kosovos umgesetzt worden und kommt jetzt in eine Zone, wo offensichtlich das Völkerrecht nicht eine Lösung der staatlichen Probleme möglich macht. Das heißt, das Mandat 1244 mit der Auflage übergibt an die Kosovaren das Self-Government, war richtig und auch erfolgreich. Es hakt an dem Moment, wo der Sicherheitsrat nicht in der Lage ist, zu einer gemeinsamen Entscheidung zu kommen. Ich bin natürlich der Meinung, auch aus meiner politischen Geschichte, dass das vereinte Europa genug Möglichkeiten hat, mit seinen Menschenrechtsinstitutionen auch die Serben oder die Albaner oder wen auch immer als Minderheit in einem Land zu schützen. Und ich bin aber nicht so naiv zu glauben, dass das völlig ohne Schwierigkeiten geht. Deshalb glaube ich, dass es im Kosovo Schwierigkeiten geben wird, bin aber auch der Meinung, dass jetzt 8 Jahre relativ friedlicher Entwicklung im Kosovo schon ein Erfolg ist. Sie haben zu Recht gesagt, dass man als UN Mensch, aber auch als jeder andere Intervenierende in diesem Lande in der Lage sein muss, und das Prinzip der Responsibility to Protect erfordert das, die Perspektiven zu wechseln und zu sehen, wenn dann Opfer zu Täter werden, dass man dann auf Seiten der Opfer ist. Ich hatte als Menschenrechtsbeauftragter eine sehr unangenehme Entscheidung zu fällen, denn derjenige, der für ein Massaker in Usbekistan, ein Innenminister, der Schlechter von Usbekistan genannt wurde, das war im Jahre 2005, bat plötzlich die Bundesrepublik Deutschland, ob er dort gegen eine Krankheit behandelt werden könnte, die nur in Deutschland behandelt werden konnte, in einem bestimmten Krankenhaus. Das hat eine riesen öffentliche Debatte gegeben. Ich bin aber der Meinung, wir haben massiv von der Bundesregierung, und da habe ich auch daran mitgearbeitet, in der Menschenrechtskommission gegen die Menschenrechtsverletzungen in Usbekistan protestiert, ohne die irgendwelche Rücksichten zu nehmen, weil die Bundeswehr da eine Basis zur Versorgung ihrer Truppen in Afghanistan hat. Wir haben scharf protestiert auf der einen Seite, haben aber trotzdem diesem Mann die Einreise nicht verweigert, der medizinische Behandlung zum Überleben brauchte. Die Menschenrechtsgruppen haben mich deshalb nicht kritisiert, haben aber etwas gemacht, was ich auch völlig richtig fand, haben nämlich einen Haftbefehl zu erwirken versucht, im Moment, wo der Mann aus der Klinik rauskam. Dann ist er geflohen. Ich finde es völlig richtig, und einen Perspektivenwechsel gegenüber einem schwerkranken Menschen zu machen, würde ich würde das Gleiche auch machen, wenn Herr Mladic einen Verkehrsunfall hätte. Ich würde auch seine Wunden behandeln. Ich weiß. Danach würde ich versuchen, ihn zu verhaften. Das ist sehr, sehr schwierig. Es ist der UN aufgegeben worden, das Kosovo zu verwalten und die Regierung dort zu übernehmen. Und die Übergabe der Regierung an einen souveränen Staat ist den Vereinten Nationen nicht aufgegeben worden. Hier haben die einzelnen Nationen einzeln gehandelt, und eine gemeinsame Position der Vereinten Nationen zum Thema gibt es nicht. Ich glaube aber, es gibt nur eine einzige Lösung, nämlich Integration von Serbien und Kosovo in das vereinte Europa, was auch die Menschenrechtslage der Minderheiten im Kosovo erheblich erleichtern würde. Es gibt eine zusätzliche Sache, die ich glaube, man auch in Betracht ziehen muss. Es haben im Lauf der Auseinandersetzung sehr viele Serben Vermögen verloren in Kosovo. Auch das müsste restituiert werden. Perspektivenwechsel. Ja, der serbische Staat ist aber in einem Maße Täter gewesen über Jahrhunderte und auch Ausbeuter, dass ich da etwas vorsichtig wäre. Ich bin ja auch nicht der Meinung, dass Restitutionsansprüche des Staates aus dem Zweiten Weltkrieg, da kommen wir in eine sehr schwierige Sache, in Deutschland gerechtfertigt wären. Nächste. Ja, bitte. Das,
ich finde das schwierig, einfach so anzunehmen, weil was das Opfer ist, sagt mir eigentlich erst recht.
Das ist zweifellos richtig. Es gibt.
Dann ist das Recht, sozusagen, dass ich das Recht nehme, benutze ich das Recht, das Recht gemacht
Also ich habe in der Praxis es immer als viel leichter empfunden, zu sehen, wer das Opfer ist, als das die Theoretiker tun. Und ich finde auch eine juristische Nachbearbeitung, meinetwegen auch dieses Lynch-Falles, finde ich durchaus richtig. Ich glaube aber, prima facie ist es so schwer doch nicht. Und dass man eine fliehende Bevölkerung, aus dem Kosovo fliehende Bevölkerung schützen muss, und auch, dass man eine in einer Schutzzone versammelte Bosniaken, 8000 Bosniaken, schützen muss, mit allen Kräften, ist evident. Ich gebe völlig zu, dass sich die Perspektiven wieder wechseln, wie sie sich im Kosovo gewechselt haben. Wir sind gekommen, um die Massaker an Albanern zu verhindern und sind dort jetzt, um Massaker oder Menschenrechtsverletzung an den Serben zu verhindern. Es kann uns durchaus passieren, dass wir im Norden von Kosovo, wo die Serben eine homogene Gruppe sind, die Albaner schützen müssen, so wie wir dort sehr mangelhaft die Roma schützen. Und wiederum gibt es einzelne Dörfer, die in sich albanisch homogen sind. Das heißt, dieser Perspektivenwechsel, von dem der Herr geredet hat, passiert durchaus in der Realität. Es ist aber in den, und da geht es bei der Responsibility to Protect drum, in den Überlebensfragen oder in den Conscience Shocking Cases, ist es doch nicht so schwierig. Und es gibt eine Orientierung, die dann vielleicht komplex wird. Ich habe das auch nicht gesagt, um irgendwelche Rechtsbegriffe zu verwirren, sondern mehr, um auch das Problem handelbar zu machen. Und auch deshalb, weil ich diesen Gedanken so explizit in der Diskussion um die Responsibility to Protect aufgenommen finde und natürlich viel besser argumentiert. Ich rate Ihnen allen, dieses Dokument zu lesen, das Gareth Evans als Co-Chair erarbeitet hat. Und das Dokument heißt, ich habe es vorhin schon mal gesagt, das heißt Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty, die ICISS, aber das kriegen Sie durch Google, ich habe es auch aus dem Internet.
Wir sehen. Zwei praktische Fragen für den Praktiker. Die erste betrifft das Verhältnis von Ziel oder Ideal, Responsibility, Protect und Mitteleinsatz. Zum Beispiel Afghanistan, wenn man das Prinzip Responsibility to Protect teilt, dann aber den Mitteleinsatz in Afghanistan sieht, sowohl was die NATO anbetrifft, aber gerade auch was die zivilen Organisationen anbetrifft, VN und EU, dann stellt man noch ein relativ fest, und die Frage, die sich dann für mich stellt, ist auch dieses Prinzip. Ein schönes Prinzip ist, an dem man sich festhält, wo man punktuell versucht, was zu machen, wenn man denn der öffentlichen Meinung auch nicht mehr ausweichen kann. Das ist aber in der praktischen Umsetzung sehr schwierig ist. Und die zweite Frage betrifft auch im Fall Afghanistan, diese Frage der Überparteilichkeit der VN. Da bitte ich Sie, mich zu korrigieren, wenn ich da falsch liege. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann soll auch die VN in Afghanistan überparteilich sein. Die NATO ist aber in Afghanistan eindeutig Konfliktpartei, nämlich auf Seiten der Zivilbevölkerung, führt teilweise auch Kampfoperationen gegen afghanische Aufständische durch. Und daraus resultiert natürlich ein Konfliktverhältnis, nicht nur, wenn ich denn richtig liege. Vielleicht darauf einzugehen, wie dieses Konfliktfeld dann vor der Strategie zwischen diesen beiden Organisationen verhindert wird und wie es gelöst werden kann.
Also zunächst ist es völlig richtig, dass der, also es ist nicht nur strittig, ist dieses ein Responsibility to Protect Fall, so wie es strittig ist, wer soll denn nun intervenieren am sinnvollsten, als auch wie ist der Mittelmix von Prevention, Reaction und Rebuilding. Und in Afghanistan hat sich das Bild ja sehr verschoben. Ein bisschen unfair in der internationalen Debatte gegenüber Deutschland ist, dass die Deutschen ja relativ früh in den gefährlichen Norden gegangen sind, aus dem sicheren Kabul, und gesagt haben, wir sorgen dort für Sicherheit. Da war von Krieg im Süden noch überhaupt nicht die Rede. Na, und jetzt sagen sie, nun sind wir da, bleiben wir auch da. Aber in der Anfangsphase nach der US-Intervention in Afghanistan mit dem Sieg über die Taliban wäre ein viel höheres Maß an Polizei, das heißt bürgerlicher Sicherheit, ein viel höherer Einsatz, viel besser gewesen. Im Kosovo, das ungleich kleiner ist, also ein Zehntel oder weniger als ein Zehntel, sind wir mit 4.000 Polizisten reingegangen, internationalen Polizisten. Nicht? Und jetzt die EUPOL-Mission ist also stolz, dass sie jetzt 260 aufgebracht haben. Die Amerikaner sagen zu Recht, um 70.000 Polizisten auszubilden, brauchen wir 4.000 Ausbilder. Das haben wir dort nicht gemacht. Wir haben auch nicht Leute, die vorbereitet sind in der Grauzone zwischen innerer Sicherheit und Sicherheit gegen Aufständische, die wir hier ja gar nicht haben und deshalb auch nicht üben, uns vorzubereiten. Und ich plädiere vehement dafür, diese Instrumente des Peacekeepings aufzubauen, auch hier aufzubauen, denn die brauchen wir beim nächsten Mal bestimmt. In jedem der Fälle, und das habe ich auch dargelegt, sind diese Länder durch eine langjährige Bürgerkriegsphase gegangen und brauchen nichts mehr als Stabilität, und die Organe der Stabilität sind eben sinnvollerweise die Polizei. Und deshalb hätte ich mich gefreut, wenn man sehr viel mehr Einsatz, sehr viel mehr Schwerpunkt auf die Polizei gelegt hat. Hätte man sehr viel verhindern können, übrigens auch im Drogenanbau, das ja letzten Endes ein polizeiliches Problem ist. Die Forderung der Überparteilichkeit der UN ist eine ständige Forderung und auch ständig unter Bedrohung. Denn die NATO ist UN-mandatiert, ist aber zur Konfliktpartei geworden, was sie übrigens in vielen der Interventionen ist, also im Kongo auch, da gibt es Rebellengruppen oder Gruppen, die sich dann gegen die UN stellen, hier gegen die NATO. Trotzdem muss aber eine UN-Mission, und das waren wir, und da waren wir auch sehr, sehr eindeutig, in der Lage sein, die Zivilbevölkerung zu schützen, auch gegen die NATO. Und der Schutz besteht natürlich, wenn man es nicht vorbeugen kann, in einer politischen Thematisierung. Und ich erinnere mich noch sehr gut, dass mein zweiter Bericht an den Sicherheitsrat zu Beginn 2006 sich befasste mit den Civilian Casualties. Und das war äußerst unerwünscht. Und der Sicherheitsrat, das sind ja die diplomatischen Vertretungen der 15, die dort sind. Und das muss man sehr strategisch angehen. Und ich bin zu jedem der P5 erstmal hingegangen und habe gesagt, ich werde das sagen, dass im ersten Teil des Jahres mehr Zivilisten durch die NATO und die amerikanischen Streitkräfte umgekommen sind als durch die Taliban. Das war der Skandalon. Und ja, wenn Sie wirklich meinen. Und da muss man aber dann gute Ergebnisse, auch gute Zahlen haben. Und da hat die UN ein System der Verification, der Tatsachenfeststellung gefunden, das relativ stark ist. Und auf dieser Seite muss man auch bleiben. Wir haben dann erreicht, dass sich das NATO-Einsatzverhalten etwas verändert hat. Aber man kommt dann an eine Grenze, wo die NATO zum Eigenschutz ihrer Soldaten Maßnahmen trifft, die dann stärker die afghanische Zivilbevölkerung beeinflussen. Jedes Bombardement hat halt die Gefahr, dass Zivilisten mit umkommen, und Bodensoldaten sind eben gefährlicher. Das ist eine ständige Herausforderung, die Überparteilichkeit. Übrigens auch in der Frage, wer ist nur Opfer und wer ist Täter. Es gibt einen weiteren Punkt, den ich nur anreiße und der aber die wissenschaftliche Beschäftigung lohnt. Jede dieser Interventionen produziert eine Interventionsgesellschaft im Lande. Das heißt, diejenigen, die sich mit den Intervenierenden, mit denen, die kommen, mit denen, die Geld haben, mit denen, die Englisch sprechen und mit denen, die schönen Programme machen, sehr gut arrangieren. Ärzte im Kosovo, die Fahrer wurden oder Leute, Englischsprechende sowieso oder Leute, die mal in den Vereinigten Staaten gewesen sind und deshalb Zugang haben. Also da entsteht etwas Neues, eine Interventionsgesellschaft, die eine Elite bildet und im Augenblick ja in Afghanistan an der Regierung ist. Das produziert Widersprüche von Leuten, die nicht im Exil waren und dann typischerweise sagen, ja, ihr seid weg gewesen und habt Geld in den Vereinigten Staaten gemacht, wir sind hier geblieben, wir sind das eigentliche Afghanistan. Und das muss man wissen. Schließlich muss man auch wissen, dass wir Interventen auch uns verändern in Afghanistan und verändert werden durch unseren Heimatdiskurs. Das, was ich jetzt hier gerade mache. Wir werden natürlich sehr stark beeinflusst durch den Heimatdiskurs. Ich durch den Grünen Parteitag 1999, deshalb gehe ich nach Kosovo. Oder die schwindende Popularität des Einsatzes in Afghanistan beeinflusst einen natürlich auch. Auch das Kräfteverhältnis der Intervention wird sehr stark dadurch beeinflusst. Ich habe vorhin flapsig gesagt, die United States is Majority Shareholder. Das ist viel mehr. 75% des militärischen Einsatzes an Mannschaft und Geld kommt von den Vereinigten Staaten. Aber auch 75% des zivilen Einsatzes. Dann als SASG oder als UN-Mensch hinzugehen und sagen, also oder als Europäer sagen, wir müssen Gegengewicht gegen die amerikanischen Einflüsse im Süden haben, das ist lächerlich. Wir können die Polizeiausbildung massiv beeinflussen, wenn wir massiv dort hingehen. Umgekehrt können wir nicht auf die Amis schimpfen und sagen, die sind die Weltpolizisten, die machen es alles falsch, wenn wir uns selber nicht engagieren. Das ist das Kräftefeld, in dem man arbeitet, wenn man dort für die Vereinten Nationen arbeitet. Das ist aber meines Erachtens ein sehr produktives, wenn es denn reflektiert wird. Die Erforschung der Interventionsgesellschaft, des Heimatdiskurses, der Rückwirkungen zum Beispiel dieser Interventionen auf die Bundeswehr oder unsere Verteidigungsbereitschaft, das ist ein meines Erachtens interessantes Feld. Wenn ich eine Doktorarbeit zu schreiben hätte, würde ich das darüber schreiben. Das war für Sie, ja.
Ja, ich weiß. Ich möchte selbst mal eine Frage stellen, Herr Götz. Wir haben jetzt sehr viel über Afghanistan und das Kongo geredet. Das hat natürlich mit Ihrer Erfahrung zu tun. In der Politikwissenschaft gibt es seit Jahrzehnten einen theoretischen Begriff, der nennt sich Non-Decisions. Also es gibt politische Entscheidungen, die sind deswegen interessant, weil sie gar nicht getroffen worden sind. Also Probleme, die eigentlich im Raum liegen, aber die werden nicht aufgegriffen, werden nicht thematisiert und werden deshalb auch nicht gelöst. So ein Phänomen ist die humanitäre Katastrophe in Darfur. Ich habe das ja ganz kurz angesprochen. Das wiederum hat etwas zu tun auch mit der innenpolitischen Thematisierung. Es gibt ja Länder wie die USA oder in Frankreich, da ist das Thema Darfur sehr stark vertreten. In Deutschland ist das nicht der Fall. Auch der Begriff Responsibility to Protect ist in Deutschland in der allgemeinen Öffentlichkeit so gut wie unbekannt nach Frankreich. Wie erklären Sie das auch? Weil Sie ja nun auch sich selbst als Politiker vorgestellt und definiert haben, wie ist es zu erklären, dass dieses Konzept der Responsibility to Protect, was also mit großem Bahnhof von der Vollversammlung der Vereinten Nationen verabschiedet worden ist, in der politischen Klasse in Deutschland so gut wie kein Echo findet?
Ich glaube, wir haben uns durch die Geschichte der Bundesrepublik relativ wenig mit der Wehrpflicht der Bundeswehr, der Bedeutung der Bundeswehr, der Verteidigung, dem Verteidigungsfall auseinandergesetzt seit 1989. Und ich glaube, das ist dringend notwendig. Ich glaube, wenn man, also schlagwortartig, wenn man sieht, dass die Einsätze, dass die Verteidigung oder die Bundeswehr eingesetzt wird in internationalen Einsätzen, muss man sehr genau überlegen, ob man die Wehrpflicht beibehält, sehr genau überlegen, wo die Professionalisierungen liegen, sehr genau überlegen, ich bin ein großer Anhänger über das soziale Jahr, gerade in internationalen zivilen Einsätzen, und In Deutschland ist das, weil Frontlinie im Kalten Krieg bisher noch überhaupt nicht so diskutiert, wie es in England ist oder in Frankreich sehr stark. Frankreich ist Bosnien ganz anders diskutiert worden oder auch in den Vereinigten Staaten. Da setze ich sehr stark auf die Strömungen, die doch die Weltpolitik etwas prinzipieller und etwas globalisierter sehen, die ich in der Generation meiner Kinder oder auch den jüngeren Mitarbeitern in der UN sehe, auch den deutschen Mitarbeitern. Und ich glaube, daran muss man arbeiten. Zu dem zweiten Non-Decisions gibt es eine unglaubliche Menge. Also Kosovo ist ganz evident. Es gibt aber auch Situationen, wo eine UN-Innenpolitik es verhindert, dass bestimmte Probleme so diskutiert werden, wie sie diskutiert werden müssen. Ich habe dreimal hintereinander versucht, im Sicherheitsrat das Problem Pakistan zu diskutieren. Ich habe es hier an einem Punkt des Erziehungssystems, das in Nordpakistan ist das öffentliche Erziehungssystem zusammengebrochen. Es gibt nur noch Madrasas, da gibt es also Religionsschulen, da gibt es Leute, die sagen, es sind 15.000, andere sagen, es sind 60.000. Das heißt, hat eine unmittelbare Konsequenz, das heißt, und die sind sehr radikalisiert, das heißt, die Anzahl der Schüler ist praktisch unbegrenzt. Ich habe versucht, immer den Generälen zu sagen, aufzuhören damit zu sagen, wir haben heute 10 Taliban erschossen. Das ist völlig irrelevant, wenn der Nachschub in den Hunderttausenden liegt. Die Taliban sind nach Afghanistan gekommen, haben das Land überschwemmt, nicht erobert, mit unglaublichen Verlusten, aber unglaublichen Mengen. Das heißt, Pakistan ist ungeheuer wichtig. Das aber im Sicherheitsrat zu thematisieren, ist fast unmöglich. Weil es zunächst die Amerikaner gibt, die das nicht thematisiert haben wollen. Die Briten gibt, die das nicht thematisiert haben wollen. Die Amerikaner, weil sie eine etwas ambivalente Politik gegenüber der Atommacht Pakistan machen. Einerseits Unterstützung des Militärs, andererseits Predigen der Demokratie. Die Briten, die 3 Millionen Pakistanis im Land haben und viele der Minister durch Swing Vote von Pakistanis und Umständen sogar abgewählt werden könnten. Also die machen dort Innenpolitik. Aber noch etwas ganz anderes. Die UN hat als Haupttruppensteller im internationalen Bereich die Bangladeschis und die Pakistanis. Das heißt, die Pakistanis sind ein ganz wichtiger Eckpfeiler für Peacekeeping Operations everywhere except Afghanistan. Deshalb kann man die Pakistanis nicht verschrecken. Und der pakistanische Botschafter war auch noch der Präsident von der G77, 77 Stimmen in der Versammlung von 194, das ist ein massiver Block, also das hat man verhindert. Deshalb war es mir nicht möglich, dieses zu thematisieren. Aber die militärische Seite des Konfliktes lässt sich nicht lösen ohne Pakistan. Das ist eine Aufstandsbewegung, auch das ist schwierig zu kommunizieren, das mag niemand hören, dass das eine Insurgency ist. Und eine Insurgency braucht ein Hinterland. Eine Insurgency kann nicht beendet werden, wenn das Hinterland nach wie vor zur Verfügung steht. Der Vietnamkrieg hätte nie geendet, wenn nicht das Hinterland mit einbezogen worden ist in die gewaltsame Lösung letzten Endes. Deshalb, ohne Nordpakistan gibt es keine Stabilität in Afghanistan. Trotzdem ist das, obwohl ein zentraler Punkt von Threatening Peace and Security in the World, das ist das UN-Charta-Schlagwort, obwohl das den Weltfrieden gefährdet, ist es bisher unmöglich gewesen, das im Sicherheitsrat zu thematisieren, Non-Decisions. Von der Galerie. Ja, bitte.
Ja, vorher, als Sie über den Kosovo gesprochen haben, als Ihre persönliche Exit-Strategie sozusagen gemeint, dass eine Integration in die Europäische Union die sinnvollste, die sicherste Lösung wäre. Wenn wir jetzt auf den Konflikt in Gaza zu sprechen, wo auch miteinander ethnische Gruppen aufeinander treffen, jede Intervention zerstört oder gibt ihr die Veranstaltung auf? Wie soll es dann weitergehen? Können wir dann in eine Endlosschleife rennen? Oder
im Kosovo ist die Strategie eigentlich offensichtlich. Die Souveränitätsfragen relativieren sich in einem geeinten Europa und die wirtschaftlichen Fragen sind unlösbar ohne Mitgliedschaft im geeinten Europa, Mitgliedschaft von Serbien und Kosovo. In anderen Regionen ist das sehr, sehr viel schwieriger. Aber die Stärkung der Regionalorganisationen ist gerade in Afrika ungeheuer wichtig, weil es ohne die Afrikanische Union dort auch keine Lösungen gibt, noch nicht mal Peacekeeping-Lösungen, weil europäische Soldaten wären vielleicht möglich, die sind aber nicht zu kriegen und muslimische Soldaten wiederum schwierig und die Afrikanische Union sagt ja, und auch dann Sudan zum Beispiel, sehr deutlich, nur afrikanische Truppen. Ein Irak ist meines Erachtens kein R2P-Fall gewesen und ist von der Wahl der Mittel dieser Intervention von Anfang an so missglückt, dass ich große Schwierigkeiten habe, da eine Lösung zu sehen. Außer ein irgendwie regionalisiertes Konzept, das die Nachbarn mit einbezieht. Dasselbe für Afghanistan. Afghanistan hat ein Riesenproblem, weil es wichtige Einflusszonen an seinen Grenzen hat. Das hat zwar nur 34 Kilometer Grenze mit China, aber China ist natürlich der Elephant in the Room. China hat jetzt glücklicherweise ein aktives Interesse an der Industrie, der Rohstoffindustrie in Afghanistan genommen und gewinnt nun neben dem Marktinteresse, wir brauchen einen Markt für billige Produkte, Afghanistan, auch ein Interesse der Sicherung ihrer Investitionen, also ein Stabilitätsinteresse. Iran hat immer schon ein massives Interesse an Stabilität in Afghanistan und hat den Konflikt, den es geben könnte in Afghanistan zwischen Schiiten, Iran, und Sunniten, Pashtun, nicht angeheizt. Daran kann man anknüpfen. Und der wichtigste und auch historisch wichtigste Nachbar Pakistan muss in eine Lösung in Afghanistan einbezogen werden. Das heißt, das Prinzip, dass die Regionalorganisation große Bedeutung hat, stimmt. Aber die Lösung zeichnet sich noch nicht ab. Deshalb zur Endlosschleife. Zu glauben, dass man nach 30 Jahren Bürgerkrieg, in 3 Jahren bürgerlichen Frieden hat, ist einfach Unfug. Und in Afghanistan werden ja viele Konflikte ausgetragen. Und der Konflikt zum Beispiel zwischen radikal-fundamentalistischem, theokratischem Islam und liberalem Islam wird ja in Afghanistan ausgetragen, in der Bevölkerung. Deshalb plädiere ich immer dafür, gerade die Universitäten, die Zivilgesellschaft viel stärker in diese Debatte einzubeziehen. Denn es gibt ja sehr wohl liberale, demokratische, islamische Staaten. Und das Konzept für Afghanistan, was ja weltweit unterstützt wurde und jetzt in Paris übermorgen von 80 Staaten unterstützt wird, ist ja ein liberaler islamischer Staat. Aber die Debatte dauert an und im Parlament, da sitzt man mit sehr, sehr unterschiedlichen Meinungen. Eine Anekdote, ich hatte zu tun mit dem obersten Richter und der hat mich dann nach langem Hin und Her empfangen und der sitzt in seinem Dienstzimmer. Das Dienstzimmer ist nur geziert durch einen Koran auf dem Tisch und eine Peitsche an der Wand. Kein Gesetz. Dann stockkonservativ. Der auch sagte, wenn der Religionsabweicher, um den es da gerade ging, vor mein Gericht kommt, wird er mit dem Tode bestraft. Dann wurde seine Verlängerung im Parlament diskutiert, 3 Tage lang, äußerst kontrovers. Kein Mensch hat die Frage, um die es bei allen ging, nämlich konservative Interpretation der Scharia oder liberale, internationalisierte, frontal angesprochen. Letzten Endes ist der oberste Richter nicht verlängert worden, weil man sich auf einen Passus im Koran bezogen hat, dass Richter nicht zu alt sein dürften. Und man hat einen sehr liberalen gewählt. Ja, diese Konfliktlinie, das ist das, was in Afghanistan eigentlich verhandelt wird. Und das hat natürlich weltweite Bedeutung. Who is next? Ja, bitte.
Ich mache es kurz, eigentlich der Vogel mit dem Sprung. Warum gibt es massive Selektionen von Interventionen? In anderen Worten, warum interveniert die internationale Staatengemeinschaft nicht in Zimbabwe, Myanmar oder Tschetschenien? Sie haben vorhin diesen Punkt angesprochen, oder Thema des Kreativens, sind die Gründe dafür allerdings für mich zumindest noch schuldig.
Ein Punkt ist, sie muss möglich sein. In Myanmar ist sie nicht möglich.
Warum ist sie in Zimbabwe nicht möglich?
In Zimbabwe, ich weiß nicht, ob sie möglich wäre, aber die Intervention braucht vor der Weltöffentlichkeit, vor allem aber im Lande, Legitimation. Sonst scheitert das. Sonst geht das gegen die Bevölkerung und scheitert und wird dort abgeschossen. In den drei Fällen, die ich erlebt habe, war die UN willkommen von der überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung. Im Kosovo als Befreiung empfunden, in Guatemala als Safeguard gegen Menschenrechtsverletzungen und als letzte Instanz und in Afghanistan herbeigerufen. Und diese Legitimation kommt aus einer Einigkeit der Weltgesellschaft, der großen Powerbroker in der Weltgesellschaft, aber auch eine Einigkeit der Masse der Mitglieder der Vereinten Nationen. Wenn das nicht da ist, ist es unglaublich schwierig, Erfolg zu haben und eine Intervention anzufangen, bei der man nicht rationale Hoffnung auf einen möglichen Erfolg hat, ist schwer anzugehen, obwohl man eine Verpflichtung hat. Nicht? Also das schmälert nicht die Responsibility to protect, das schmälert nur die Possibility to react. Und die Vorsicht, mit der auch das Outcome Document vom 2005 Summit dieses Thema behandelt, ist natürlich berechtigt. Die Öffnung für diese Peacekeeping Operations kam ja erst nach 1989, als sich die Vetomacht Russland unter Tolerierung der Vetomacht China entschlossen hat, diese Peacekeeping Operations auch zu unterstützen oder mindestens nicht dagegen zu votieren. Und in einem Fall zum Beispiel in Mazedonien gab es eine Mission und die Chinesen haben an einem gewissen Punkt, wo Mazedonien Taiwan anerkannt hat, gesagt, wir verlängern die Mission nicht. Das hat später Mazedonien unglaublich destabilisiert. Also da gab es durchaus mal das Potenzial, dass durch eine aktive Vetoentscheidung im Sicherheitsrat es grobe Schwierigkeiten gegeben hat. Das hat dann die EU irgendwie wieder beigebogen inzwischen. Aber in manchen Fällen ist Reaktion politisch, legitimatorisch nicht möglich. Die Experten der Peacekeeping Operations sagen, die ja mandatierte Sudan-Mission ist eine Mission Impossible. Aber da weiß Peter Schumann viel mehr.
Wir haben jetzt 10 Minuten nach der akademischen Zeit, Herr Königs. Das ist indirekt ein sehr großes Kompliment an Sie, weil nach wie vor hier im Raum stehen. Wir können es so machen, wenn noch eine Frage ist von derjenige, der Sie stellen möchte, oder diejenige meint, sie muss jetzt bei dieser Gelegenheit gestellt werden, dann ist sicherlich Herr Königs bereit, die noch zu beantworten. Ansonsten
trotz dieser Abschreckung jemand bereit, die letzte Frage zu stellen? Wenn nicht, dann danke ich Ihnen vielmals für das lebhafte Gespräch und die Aufmerksamkeit. Es war eine Freude, hier zu sein.